wir starten, kleine Frage. Wer hat die Woche Deutschland geschaut? Wer ist aufgesprungen und hat sich gefreut über den Sieg? Wer freut sich heute im Haus des Herrn zu sein? Wer ist dankbar dafür, dass Jesus der Sieger ist? Es ist echt so ein Phänomen, wie Deutsche sich beim Fußball verhalten und im Gottesdienst. Aber wir sind auf einem guten Weg. Und wir dürfen heute Morgen Gas geben und wir werden heute Abend Gas geben, wenn die Schweiz zerlegt wird. Das war prophetisch. Lass uns zum Thema kommen. Wir sind in der David-Serie und wir haben bereits einiges hinter uns in dieser Serie. Und heute werden wir ein paar Jahre vorspulen und auch einige erfolgreiche Schlachten überspringen. Und bei David war es so, wenn du so die ersten Kapitel liest aus seinem Leben, es scheint irgendwie, dass ihm alles gelingt, was er anfasst. Mit 30 Jahren wird er König über Juda, mit 37 über ganz Israel. Und es erweckt so den Anschein, als könnte dieser Mann nichts falsch machen. Alles, was er anfasst, wird zu Gold. Im Kampf ist er unbesiegbar. In seinem Urteil liegt er nicht falsch. Er beginnt seine Herrschaft im Gebet und er setzt sie im Glauben fort. Und er erweitert sein Reich durch militärische Feldzüge von über 15.000 Quadratkilometer auf über 150.000. Der Mann, crazy, wie der unterwegs ist. Und dann kommt irgendwann ein Einschnitt in sein Leben. Ein Moment, der eine Kettenreaktion auslöst und sein Leben gewaltig auf den Kopf stellt. David macht einen sehr, sehr großen Fehler. Und dieser ist Katalysator für viel Leid und Herzschmerz in seinem Leben. Und bei diesem Fehler geht es nicht einfach nur um so, oh, ich habe aus Versehen was falsch gemacht, ich habe was vergessen oder einen Rechenfehler gemacht, sondern wenn wir heute Morgen über Fehler sprechen, spreche ich von Sünde. Und Sünde bedeutet, wörtlich übersetzt, so viel wie Zielverfehlung. Also es bedeutet nicht einfach nur eine Sache falsch zu machen, sondern es bedeutet, in die falsche Richtung unterwegs zu sein. Und wir werden gleich gemeinsam einen Bibeltext lesen und einfach, dass ihr wisst, wo wir sind. David ist gerade so um die 40 Jahre alt. Er hat 7 Ehefrauen. 7 Ehefrauen. Und einfach so ein kleiner Hintergrundfakt für alle guten Bibelkenner. David hatte ja einige Helden. Im 2. Samuel sind die beschrieben. Es gibt 37 Helden, mit denen David unterwegs war. Wirklich starke Männer und Krieger, die ihm auch schon sehr früh gedient haben, die er seit vielen Jahren kennt. Die meisten von denen waren schon unter den 600, als er vor Saul geflüchtet ist. Und einer dieser Helden, der letzte, der in der Heldenliste aufgezählt wird, trägt den Namen Uriah der Hethiter. Einfach für den Hinterkopf. Und jetzt lese ich uns aus 2. Samuel Kapitel 11, die Verse 1 bis 5 erstmal. Auch zuvor beten wir noch. Jesus, danke, dass du hier bist. Und danke von ganzem Herzen für dein Wort. Wir wollen eine Gemeinde sein, die dich und dein Wort fürchtet. Das ist nicht einfach nur ein nettes Geschichtsbuch, was wir heute anschauen, sondern es ist von deinem Geist inspiriert. Du redest durch dein Wort zu uns. In deinen Worten ist Leben, Jesus. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du dein Wort heute aufschließt, dass wir es verstehen. Dass du uns Offenbarung schenkst, dass wir dich näher kennenlernen. Dass du uns ermutigst und erbaust und auch ermahnst und herausforderst. Du sagst ein Wort, dass es schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Und manchmal, wenn wir dein Wort hören, dann ist es wie eine Operation am Herzen. Manchmal ist es schmerzhaft. Aber das Ziel ist nicht der Schmerz, sondern das Ziel ist es, gesund zu sein und dich näher kennenzulernen. Und deswegen wollen wir diesen Schmerz gerne über uns ergehen lassen. Amen. Damit habe ich schon ein bisschen angeteasert, was heute kommt. Ne? Lass uns lesen, 2. Samuel, Kapitel 11. Wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag sie gerne mit mir auf. Kapitel 11 und ich lese vor ab Vers 1. Da heißt es, und es geschah im folgenden Jahr, zu der Zeit, da die Könige zum Kampf aufgingen. Da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel. Also Joab war sein Heerführer. Er hat ihn mit der Armee losgeschickt. Und sie schlugen die Ammoniter nieder und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem. Er ist zu Hause geblieben. Und es geschah, als David zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des königlichen Hauses umherwandelte, da sah er von da aus eine Frau sich baden. Und die Frau war von sehr schönem Aussehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau und man sprach, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen. Und sie kam zu ihm und er lag bei ihr. Sie aber hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt und sie kehrte wieder in ihr Haus zurück. Für alle, die den Bibeljargon nicht verstehen, sie hatte ihre Tage gehabt. Es ist vorbei und sie haben miteinander geschlafen. Das ist die Übersetzung davon, was hier steht. Und dann passiert Folgendes, und die Frau wurde schwanger und sandte hin und ließ es David ausrichten und sagen, ich bin schwanger geworden. Ein Ehebruch, wenn man das jetzt kategorisieren wollte, was da passiert. Ein Ehebruch mit der Frau eines der treuesten Krieger und Freunde. Und das ist ja nicht alles. David hat gedacht, oh Mist, sie ist schwanger. Ihr Mann ist schon seit Monaten an der Front. Das heißt, wenn dieses Kind auf die Welt kommt, es ist unmöglich, dass es von Uriah ist. Und dann werden Fragen gestellt. Und dann kommt irgendwann die Wahrheit ans Licht. Und dann hatte David einen genialen Plan. Er hat gedacht, wie schaffe ich diese Sünde so gut wie möglich zu kaschieren, dass es niemandem auffällt. Und dann ruft er zu Joab, die auf dem Schlachtfeld sind, und sagt, hey, schick mir Uriah. Und dann kommt Uriah, setzt sich zu David in den Palast und dann stellt David die Frage, na, wie läuft's? So dieser dumme Smalltalk am Anfang, na, wie geht's? Gib mir mal, sag mal, wie läuft's im Krieg? So, wie ist es mit euch? Und dann unterhalten sie sich in Weise und irgendwann sagt er, ey, jetzt ist es zu spät, dass du wieder losgehst. Komm, geh zu deiner Frau. Wasch deine Füße, sagt er, also mach's dir zu Hause gemütlich und genieß diese Nacht mal richtig. Du warst seit Monaten auf dem Schlachtfeld, du wirst Sehnsucht haben nach. David will dieses Kind dem Mann von Bathseba in die Schuhe schieben. Aber Uriah ist ein Mann von Integrität, er ist ein Krieger voller Charakter. Wisst ihr, was Uriah macht? Er geht runter von dem Palast, da ist so ein Hof, da liegen die ganzen Knechte von David und schlafen. Und Uriah legt sich dazu. Er sagt, hey, meine Jungs, die sind auf dem Schlachtfeld. Wer bin ich, dass ich mich jetzt in mein Nest zu meiner Frau bringe? Was für ein Mann, oder? Und David merkt, oh Mist, ist schiefgegangen. Okay, was können wir machen? Alkohol ist die Lösung. Und am nächsten Tag holt er wieder Uriah zu sich und er schenkt ihm einen von den besten Wein und Whisky und was weiß ich und sie geben richtig Gas und denken, ey, wenn der betrunken ist, dann wird er doch zu seiner Frau torkeln. Und ich bin dieses Kind los. Und Uriah läuft runter vom Palast und er legt sich zu den Knechten Davids und sagt, hey, wer bin ich? Auch wenn ich da 2 Promille habe und schief gucke, aber wie könnte ich es wagen, mich zu meiner Frau zu legen, wenn meine Jungs auf dem Schlachtfeld sind? Die übernachten dort auf offenem Feld, dann lege ich mich doch nicht ins warme Bett. Und dann macht David Folgendes. Er schreibt einen Brief an Joab, an seinen Heerführer und sagt, hey, so und so sieht's aus. Ich will, dass ihr ganz dicht an die Mauer der Ammoniter geht. Und ich will, dass du Uriah dort positionierst, wo er auf jeden Fall drauf geht. In einem Krieg läufst du nicht direkt bis an die Mauer dran, weil von der Mauer schmeißt man schwere Sachen runter und der, der unten steht, kriegt auf den Kopf und stirbt. Das macht man nicht. Und David sagt, hey, ihr geht so nicht an die Mauer dran und du stellst ihn in die erste Reihe, dass er stirbt. Und Uriah, dieser Mann, der sein Leben für David so viele Male riskiert hat, trägt den Brief mit seinem eigenen Todesurteil und übergibt ihn Joab. Und David weiß genau, ey, Uriah, auf den kannst du dich verlassen. Der schaut nicht rein, was da drin steht. Hat er auch nicht gemacht. Und es kommt so, wie es kommen musste. Uriah fällt im Kampf. Joab sendet hin zu David und sagt, so und so war es. Und es sind viele gestorben, weil wir taktisch dumm agiert haben. In anderen Worten, direkt ist vor die Mauer gegangen. Aber Uriah ist gestorben. Und dann, pass auf, dann sprach David zu den Boten, sage zu Joab, lass diese Sache nicht böse sein in deinen Augen, denn das Schwert tötet bald diesen und bald jenen. Merkt ihr, wie hart sein Herz geworden ist? Das ist unser David, Freunde. Und als die Zeit der Trauer vorüber war, wo Bathsheba gehört hat, dass ihr Ehemann gestorben ist, da heißt es hier, David sandte hin und ließ sie in sein Haus holen und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn, aber die Sache, die David verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn. Das ist erstmal der Hintergrund und wir werden gleich noch weitergehen. Aber wir werden uns heute mit einem schwierigen Thema beschäftigen und zwar werden wir heute über Sünde reden. Wir sind in der Kirche, da kann man über Sünde reden. Und wir werden uns mit drei Fragen beschäftigen. Und die erste Frage ist, danke Joachim, die erste Frage ist, wie kam es zu dieser Sünde? Ich glaube, Sünde hat immer eine Vorgeschichte. Die zweite Frage, mit der wir uns beschäftigen, was ist das Problem der Sünde? Sünde hat immer Konsequenzen. Und die dritte Frage, wie um alles in der Welt kommt man da wieder raus? Sünde hat nur einen Ausweg. Das ist der Fahrplan für die 90 Minuten, nächsten 90 Minuten. Ich weiß, was dich erwartet. Noch lacht er. Erste Frage, wie kam es zu dieser Sünde? Sünde hat immer eine Vorgeschichte. Die Titanic war eins der modernste und größte Schiff, was jemals gebaut wurde. Und sie war so besonders konstruiert, dass die Titanic mundläufig den Titel trug, das Schiff, das Gott nicht versenken kann. Deshalb hatte die Titanic genau 20 Rettungsboote für 2200 Passagiere. Der Rest ist Geschichte, Jungfernfahrt im Jahr 1912, alles war gut, plötzlich kommt ein Eisberg. Crash, Titanic geht unter, Leonardo DiCaprio, ja okay, ihr kennt die Geschichte. 1523 Passagiere der 2200 verlieren ihr Leben. Was die wenigsten wissen, die Titanic erleidet Schiffbruch bereits Tage, bevor sie den Eisberg trifft. Habt ihr es gewusst? Wie kann man Schiffbruch vor dem Schiffbruch haben? Das ergibt keinen Sinn. Weil wiederholte Warnungen der drohenden Gefahr bewusst nicht ernst genommen wurden. Es gibt über 6 dokumentierte Nachrichten per Funk, dass die Titanic direkt auf ein Eisfeld mit mehreren Eisbergen zusteuert. Eine Nachricht wurde erst 5 Stunden nach Empfang weitergegeben. Eine Nachricht wurde dem Kapitän gar nicht mitgeteilt, weil er gerade beim Abendessen war. Man wollte ihn nicht stören. Eine weitere entscheidende Nachricht wurde vom Funker der Titanic während dem Funkverkehr einfach ausgemacht, weil er gerade mit Freunden am Funk war. Es gab sogar ein visuelles Warnsignal eines anderen Schiffes per Morse-Lampe und auch dieses wurde nicht an den Kapitän weitergegeben, weil er gerade in seiner Kajüte am Dösen war und man wollte ihn nicht wecken. Und deswegen erlitt die Titanic Schiffbruch, bevor sie Schiffbruch erlitt. Entscheidende Warnsignale wurden bewusst missachtet. Und mein Punkt ist der, Sünde hat immer eine Vorgeschichte. Die Bibel sagt im Jakobusbrief, Kapitel 1, Abvers 12, doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt, denn so wenig Gott selbst etwas zum Bösen verführt werden kann, so wenig verführt er jedes seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, ein Prozess, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Und ihr Lieben, ich glaube, dass es bei David nichts anderes war. Es war nicht einfach nur eine günstige Gelegenheit, eine hübsche Frau in der Badewanne und ab ins Nest. Es gibt eine Vorgeschichte. Und natürlich fällt auch auf, dass alle Könige zu dieser Zeit in den Kampf ziehen und alle Jungs auf dem Schlachtfeld sind und David dort eigentlich in der ersten Reihe stehen sollte, aber er zu Hause blieb. Wahrscheinlich war er müde, emotional ausgelaugt, will sich ein bisschen auf seinen ganzen Schlachten ausruhen. Aber das ist, also man kann immer müde sein, oder? Das ist ja nicht der Grund, warum man mit Bathseba ins Bett springt. Der Grund kann auch nicht der sein, dass sein Bauleiter die Dachterrasse zu hoch gemacht hat. Also einfach so gute Aussicht hatte. Seid ihr gegönnt, wenn ihr so eine Dachterrasse hast, aber das ist nicht der Grund. Pass auf, David hatte bereits 7 Ehefrauen. Er war Polygamist, sag mal so, Polygamist? Polygam? Und jetzt kannst du sagen, ja gut, in der Zeit hatte ja jeder Kerl mehr Ehefrauen. Das war ja normal, alle Heidenvölker, die hatten mehr Ehefrauen und so weiter. Aber weißt du, nur weil etwas gesellschaftlich gebilligt ist, heißt es nicht, dass es vor Gott richtig ist. Fallen dir übrigens auch viele Beispiele in der heutigen Zeit ein. Dinge, die gesellschaftlich geduldet oder sogar erwünscht sind, aber vor Gott falsch sind. Und pass auf, Gott hat es gewusst. Und deswegen gibt er im 5. Buch Mose direkten Befehl, falls Israel irgendwann auf die Idee kommt, einen König haben zu wollen. Gott hat es vorausgesehen. Und in 5. Mose, Kapitel 17, da sagt Gott, wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst und dann sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich her sind, so sollst du nur den zum König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird. Gott sucht ihn aus. Aus der Mitte deiner Brüder sollst du deinen König über dich setzen und keinen Fremden. Und dann pass auf, nur soll er nicht viele Pferde halten, und das Volk nicht wieder nach Ägypten führen, um die Zahl seiner Pferde zu vermehren, da doch der Herr gesagt hat, ihr sollt nie mehr auf diesen Weg zurückkehren. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, damit sein Herz nicht auf Abwege gerät. Kleiner Bible-Fact, wie viele Frauen hatte Davids Sohn, König Salomo? Plus Nebenfrauen waren es 1000. Die Söhne probieren immer ihre Väter zu toppen. Und das Dritte, auch soll er nicht zu viel Silber und Gold anhäufen. Pferde sind ein Zeichen von Macht und Stärke. Die berittenen Krieger, die waren weit überlegen gegenüber dem Fußvolk. Pferde sind ein Zeichen der Macht. Gott sagt von Anfang, hey, pass auf Macht auf, pass auf Frauen auf und pass auf Geld auf. In welchem Bereich erleben die meisten Männer und Frauen Gottes Schiffbruch? Hat es irgendwas mit Macht, dem anderen Geschlecht oder Geld zu tun?
Nein.
Übrigens, fast jede Sünde kannst du in diese drei Kategorien subsumieren. Wenn du am Betrügen bist oder so, hat es vielleicht irgendwas mit Macht und mit Geld zu tun. Du kannst alle in diese drei Kategorien machen. Die Bibel ist so relevant. Und das erste Macht, mit Macht geht David ziemlich gut um. Im Psalm 20,8 heißt es, unsere Gegner, schreibt David, unsere Gegner verlassen sich auf Kampfwagen und Pferde. Wir aber preisen den Namen des Herrn unseres Gottes. Was interessieren mich Pferde, sagt David. Er hat weniger Probleme mit Pferden und vielleicht mehr mit Frauen. Und jetzt pass auf, ich glaube, Sünde hat eine Vorgeschichte. Für ihn wurde sinnliches Vergnügen zur Gewohnheit. Er wusste als König, er hat die Macht, sich zu nehmen, was er möchte. Gesellschaftlich war es gebilligt. Und David war es gewohnt, diesen sexuellen Drang, den er hat, schnell zu befriedigen. Die Gewohnheit war Teil von ihm. Und interessanterweise hat er es auch nie geschafft, diese Gewohnheit abzulegen. Es gibt sogar einen Bericht in der Bibel, als David im hohen Alter war, kurz vor seinem Tod. Da lässt er eine junge Jungfrau rufen, die sich nackig zu ihm legen soll, um ihn zu ehren. Wie krank ist das? Warum lässt du dich von einem von deinen Ehefrauen werden? Schon mal von Bettflaschen und Kirschkernkissen gehört? Versteht ihr es? Also die Sache ist die, es ist der gleiche Modus operandi. Er hat ein Bedürfnis und er ist es gewohnt, dieses Bedürfnis schnell zu stillen. Und wenn David ein Bedürfnis im Bereich der Sexualität hat, dann geht er Kompromisse ein und er stillt dieses Bedürfnis. Und diese Gewohnheit entwickelt sich über Jahre und wird Teil von ihm. Und mein Punkt, den ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, Sünde ist nicht der Anfang, sondern Sünde ist das Ergebnis eines Prozesses. Jakobus sagt, die Begierde geht schwanger und wenn sie schwanger, dann bringt sie die Sünde zur Welt. Sünde hat immer eine Vorgeschichte. Es beginnt nicht mit dem katastrophalen Ehebruch, sondern mit vielen kleinen Blicken und Gedanken. Es beginnt nicht mit dem groß angelegten, filmreifen Betrug, sondern mit vielen kleinen Lügen im Alltag. Da bei der Steuer ein bisschen was machen, das nicht versteuern, zack, zack, so. Ist doch nichts dabei, macht doch jeder. Gesellschaftliche. Geduld. Es beginnt nicht mit der großen, druckfertigen Verleumdung, sondern es beginnt mit vielen kleinen Lästereien. Es beginnt nicht mit der großen Depression und Beziehungsunfähigkeit, sondern vielleicht mit vielen kleinen Begegnungen, die du nicht bereit warst zu verzeihen. Die Bibel sagt in Sprüche 8, die Furcht des Herrn heißt, das Böse zu hassen. Alles, was nur ein bisschen böse ist, wir sollen es hassen. Wir sollen davon fernbleiben. Und ich möchte uns heute Morgen ermahnen, nicht nur mit großen Balken zu Gott zu kommen, sondern auch mit den kleinen Splittern. Auch mit den Dingen, wo wir sagen, hey, macht doch jeder, da ist doch nichts dabei. Lasst uns als Gemeinde von Jesus aufhören, mit Sünde zu spielen. Lasst uns aufhören, Dinge zu bagatellisieren. Jeder Waldbrand beginnt mit einem kleinen Funken. Und ich glaube, der Heilige Geist, der unser Beistand ist, er flüstert in unser Herz, wenn irgendetwas nicht richtig ist. Und wir müssen lernen, früh auf diese Stimme zu hören. Du kannst dein Gewissen zum Abschrumpfen bringen und dann hörst du diese Flüster nicht mehr. Lass uns aufhören, Fehlverhalten zu legitimieren, weil es jeder macht. Ich hab mal mit Markus drüber gesprochen, über so wie diese ganzen sexuellen Verfehlungen, da schreit die Kirche immer laut auf. Zu Recht, aber wisst ihr, über was wir da gesprochen haben? Habsucht ist auch ein guter Punkt. Wir haben darüber gesprochen, das Netflix-Abend miteinander zu teilen. Du kreuzt an, wenn du die AGBs von Netflix oder von irgendeinem anderen Streaming-Dienst machst, dass du mit der Person, mit der du es teilst, in einem Haushalt lebst. Das kreuzt du an. Und wenn die Person, so wie bei uns, ich habe Netflix mit Olli geteilt, der wohnt in München. Und dann kommen wir Christen, ja, wir sind doch eine Familie, wir sind doch ein Bruder im Herrn. Das ist aber nicht die Definition, die Netflix als Familie hat, Freunde. Versteht ihr, was ich meine? Bei manchen Dingen hauen wir richtig drauf. Und dann gibt es so andere Dinge, wo wir sagen, mach doch jeder, hast du nichts dabei, lass doch mal 5 Grad sein. Nein. Da, so wie David im hohen Alter kalt wurde, kühlen Kompromisse unser Gewissen ab. Adam Clark war ein Verkäufer in einem Geschäft in London und er hat feine Seide verkauft. Er war in Ausbildung in diesem Geschäft. Seide an wohlhabende Käufer. Und dann kam sein Chef und hat ihm gezeigt, wie er den Seidenstoff dehnen kann, um mit weniger Stoff mehr Geld zu machen. Wie er es schafft, dass der Käufer das gar nicht sieht. Gewinnmaximierung. Und wisst ihr, was der junge Adam zu seinem Arbeitgeber sagt? Er schaut ihm in die Augen und er sagt höflich und bestimmt, Sir, Ihre Seide mag dehnbar sein, mein Gewissen ist es nicht. Hey, ich wünsche mir, dass wir als Christen so unterwegs sind. Lasst uns wieder ein sanftes Gewissen haben. Und wenn du weißt, es gibt Dinge in deinem Leben, für die bist du anfällig, dann halte dich fern davon. Mach einen Bogen drum. Jakobus bezeichnet die Sünde als eine Falle. Weißt du, du kannst es nur schaffen, nicht in die Falle zu tappen, wenn du weißt, wo die Falle ist. Und wenn du weißt, wo die Falle ist, dann brauchst du nicht bis an die Kante gehen, um dir die Falle anzuschauen, sondern du machst einen großen Bogen außenrum. Nur so tappen wir nicht rein. Sünde hat immer eine Vorgeschichte. Kenne dich, kenne deine Prägung, weißt du, wozu du anfällig bist, du musst wissen, wann du müde bist, wann die Sünde es leichter hat, dich zu umschlingen. Und dann umgib dich vielleicht in dieser Zeit mit Menschen, die dich aufbauen. Wenn du spielsüchtig bist, fahr nicht an Casinos vorbei. Ganz einfach. Vielleicht gibt es auf deinem Handy irgendwelche Sachen, die du einstellen kannst, um es dir ein bisschen schwieriger zu machen. Lass uns da praktisch gute Dinge finden, um die Fallen so weit wie möglich zu umschiffen. Die zweite Frage. Was ist das Problem der Sünde? Sünde hat immer Konsequenzen. David hat dieses Geheimnis mit sich rumgetragen. Er hat es bewahrt, er hat es versteckt. Und der aufmerksame Bibelleser weiß, irgendwann kommt so eine Szene, wo so ein Prophet kommt, namens Nathan. Zu diesem Zeitpunkt war das Kind schon auf der Welt. Das heißt, David hat gut ein Jahr dieses giftige Geheimnis für sich behalten. So wie ich David kenne, war er im Tempel in der ersten Reihe gestanden. Die Hände ganz oben und immer im Hinterkopf. Immer im Hinterkopf, was da war. Und dann kommt Nathan zu David. Nathan ist ein Prophet. Und dann erzählt Nathan David einfach eine Geschichte. Nathan ist so genius. Das ist der Heilige Geist, der ihm diese Idee gegeben hat. So muss es sein. Und er weiß, okay, David, der war lange auf der Schafsherde. Lass mal was über Schafe erzählen. Da war ein reicher Mann. Und dieser reiche Mann, er hat so viele Schafe und Rinder und er ist so wohlhabend. Und dann gibt es da einen armen Mann und der hat ein kleines Lämpchen. Und er liebt dieses Lämpchen und er gibt diesem Lämpchen aus der Flasche zu trinken und es schläft in seinem Bett und es isst an seinem Tisch und er liebt dieses Lämpchen. Und dann kommt ein Reisender in die Stadt und der Reiche will diesem Reisenden etwas zu essen vorsetzen. Er denkt, aber ich will nicht eins von meinen vier Schafen nehmen, sondern er geht zu dem Armen, nimmt dieses Lämpchen, an dem sein Herz hängt und schlachtet es und gibt es dem Reisenden zu essen. Diese Geschichte erzählt Nathan David. Die Reaktion von David, 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 5. Da entbrannte der Zorn Davids sehr gegen den Mann und er sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der dies getan hat, ist ein Kind des Todes. Dazu soll er das Lamm vielfältig bezahlen, weil er dies getan hat und kein Erbarmen geübt hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. Das ist ein Moment, wo es wortwörtlich wird, dass das Wort Gottes wie ein Hammer ist, der Felsen zerschmettert. Ein Jahr Geheimnis, ein Jahr Gewissen töten, ein Jahr Flüstern des Heiligen Geistes ignorieren, ein Jahr hart werden, wird in einem Moment zerstört. Was Nathan noch alles sagt, könnt ihr selber nachlesen, es wird jetzt den Rahmen sprengen. Und die Sache ist die, Sünde hat immer Konsequenzen. Bei David ist es so, dass dieses Baby stirbt. Es ist so, dass sein ältester Sohn Amon seine Halbschwester vergewaltigt. Es ist so, dass ein anderer Sohn Absalom seinen Bruder tötet, um Rache zu üben. Es ist so, dass Absalom, also ein Sohn Davids, plant, seinen Vater zu stürzen. Und er bekommt Unterstützung von einem Ratgeber Davids, der ihm in den Rücken fällt. Wisst ihr das? Das ist auch ein cooler Beifekt. Dieser Name, dieser Ratgeber ist Ahitopel. Warum soll Ahitopel David verraten? Ein Blick auf die Ahnentafel zeigt, Ahitopel ist der Opa Batsebas. Sünde holt dich immer wieder ein. Irgendwann kommt sie ans Licht. Und sie hat immer Konsequenzen. Jakobus sagt, die Sünde gebiert den Tod. Tod ist die natürliche Folge von Sünde. Und genau aus diesem Grund, wisst ihr, was eine der zentralsten Botschaften der Bibel ist? Tu Buße! Oder? Wir predigen relativ wenig drüber, wenn du in die Bibel schaust, steht ziemlich oft drin. Was ist die Botschaft von Johannes dem Täufer? Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Was ist die Botschaft von Jesus? Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe. Matthäus 4. Was ist die Botschaft von Petrus am Pfingsten? Tut Buße und lasst euch taufen. Das Interessante ist, immer im Imperativ. Tut Buße, Die Bibel diskutiert an dieser Stelle nicht. Kein Raum für Alternativen, kein Raum für andere Meinungen. Sie fordern uns dazu auf, tut Buße. Ohne Buße in deinem Leben brauchst du die ganzen schönen Versprechen der Bibel gar nicht erst durchlesen. Das ist aber ganz schön intolerant, oder? Klingt auch ein bisschen ungesund, da nichts anderes zuzulassen. Weißt du, was ist die eine Sache, wo sich, glaube ich, jeder auf diesem Planeten drüber einig ist? Ich glaube, wo sich jeder einig ist, ist Folgendes. Auf diesem Planeten läuft irgendetwas gewaltig aus dem Ruder. Oder? Also irgendetwas in unserem Land läuft falsch. Darüber sind sich, glaube ich, alle einig. Und dann wählen wir Politiker. Und sie sollen herausfinden, was falsch läuft und die Probleme beheben. Und nach einer Legislaturperiode bekommen sie es nicht hin. Und dann schmeißen wir sie raus und wählen neue Politiker. Und die dürfen rausfinden, was falsch ist und dürfen die Probleme beheben. Und manchmal wird es ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter, je nachdem. Aber es wird nie gut. Und sie kriegen es auch nicht gebacken und dann schmeißen wir sie irgendwann raus, weil wir mit ihnen nicht zufrieden sind und dann wählen wir neue Politiker. Soll ich weitermachen? Das ist der Kreislauf der Dinge. Und auch wirtschaftliche Systeme. Sozialismus sieht auf dem Papier gut aus. Aber weißt du, die Erfahrung zeigt, wenn du den Arbeitern die Macht überträgst, dann werden sie korrupt, egoistisch und unproduktiv. Wenn du die ganze Macht auf Manager überträgst, dann werden sie korrupt, egoistisch und ausbeuterisch. Kapitalismus funktioniert genauso wenig. Wisst ihr, was das Problem in der Sache ist? Sünde. Sünde. Sünde ist der Grund, dass wirtschaftliche Systeme nicht funktionieren und dass politische Modelle nicht funktionieren. Und du kannst eine andere Meinung haben, von mir aus, aber liefer dann bitte eine bessere Erklärung, als dass Sünde Ursprung des Übels ist. Und das ist die Botschaft der Bibel. Sünde ist so ein Übel in unserem Leben und so tief in uns verwurzelt, dass selbst die großartigsten und integersten Menschen zu den hässlichsten Dingen fähig sind. Siehe David. Römer 3, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Und ich glaube, das ist der erste Schritt zur Selbsterkenntnis. Der erste Schritt zur inneren Heilung. Der erste Schritt überhaupt zu verstehen, ich bin ein Sünder und ich brauche Rettung. Deshalb ist die Bibel so deutlich, tut Buße. Und wisst ihr, Buße ist mehr als einfach nur irgendetwas zu bereuen. Oh, es tut mir aber leid, dass ich das gemacht habe. Sogar mehr als es wieder gut zu machen. Sünde bedeutet, vom falschen, fehlerhaften Verhalten umzukehren, aber dabei darf es nicht bleiben. Es bedeutet auch eine Hinkehr zu Gott. Buße bedeutet umkehren, bereuen und auf Jesus zu laufen. Hat Judas es bereut, dass er Jesus verraten hat? Und er hat sich aufgehängt und ist gestorben. Hat Petrus es bereut, dass er Jesus verleugnet hat? Es blieb nicht bei der Reue, sondern er ist in die Arme von Jesus gelaufen. Und das bedeutet es, Buße zu tun. Umkehren und auf Jesus zu laufen. Wir halten fest, das Problem der Sünde ist, sie ist die Ursache allen Übels. Wir sind nicht imstande, sie loszuwerden. Du kannst, wenn du dich richtig anstrengst, dann kannst du ein paar Minuten und Stunden, wenn du schläfst, ohne Sünde bleiben. Aber dann umstrickt sie dich wieder. Und ihre Folge ist immer Tod und Verderben. Und damit beenden wir diese Predigt und gehen jetzt alle nach Hause. Wie kommt man da wieder raus? Endlich darf ich anfangen zu predigen, da freue ich mich die ganze Zeit schon drauf. Wie kommt man da wieder raus? Sünde hat nur einen Ausweg. Pass auf, 2. Samuel, Kapitel 12. Diese Aussage von Nathan, du bist dieser Mann und das alles wird passieren. Wisst ihr, was David sagt? Vers 2. Samuel, Kapitel 12, Vers 13. Da sprach David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Gegen den Herrn gesündigt, auch interessant. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hinweggenommen, so ist sie sterben. Ein Jahr bringt es damit rum. Dann ein Moment der Erkenntnis, ja Gott, ich habe gegen dich gesündigt. Da steckt so viel drin in diesem Einsatz. Und Nathan spricht ihm diese göttliche Vergebung zu. Was übrigens sehr interessant ist, kannst du zu Hause vielleicht lesen, wenn du magst. Lies es zu Hause, Psalm 51. Psalm 51. Das ist der Psalm, den David schreibt, kurz nachdem Nathan bei ihm auf der Veranda stand. Ein Auszug. Sei mir gnädig, oh Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösch meine Vergehen aus, wasch meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich. Damit wird umso deutlicher, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Er hat diesen Moment der Umkehr, der Buße. Aber er bleibt nicht in diesem Loch des Selbstmitleids, in diesem Loch der Selbstverdammnis. Ich werde immer wieder Fehler machen, ich kann es nicht schaffen. Sondern er nimmt diesen Schmerz und rennt in die Arme von Jesus. Er rennt in die Arme von Jesus. Und was auch so interessant ist, ist, dass er sagt, ich habe gegen dich allein gesündigt. Er hat doch sich an Bathseba versündigt, oder? Ich meine, ihren Mann. Wir müssen verstehen, wenn Gott etwas als Schöpfer des Universums, wenn er etwas sagt, eine Regel aufgibt, dann ist der Fehler nicht der Regelbruch an sich, sondern wenn wir diese Regel brechen, ist es immer ein Angriff auf den Gesetzgeber selbst. Es ist wie wenn du zu Hause bist und ich zu dir komme und du zu mir sagst, ey, die Regel in meinem Haus ist, dass man dir die Schuhe auszieht und ich so reinlaufe mit meinen Schuhen an, dann ist es nicht einfach nur ein Regelverstoß, sondern es ist eine Beleidigung gegen dich als Hausherr. Und deswegen sagt David, gegen dich allein habe ich gesündigt. Und die Sache ist die, wir sind geschaffen, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben, aber die Bibel sagt, dass unsere Schuld, unsere Sünde wie eine Mauer zwischen Gott und uns steht. Wir können sie nicht selbst entfernen, wir kommen nicht drumherum, wir kommen nicht drüber, wir wollen zu Gott, aber wir haben keine Möglichkeit, in seine Gegenwart zu kommen. Er ist rein und perfekt und heilig und duldet nichts Fehlerbehaftetes, Schmutziges in seiner Gegenwart. Und dass du zu Gott willst, aber es dir auf der anderen Seite nicht möglich ist, weil du es nicht schaffst, dich immer akkurat zu verhalten, hat ihn dazu veranlasst, die schönste Liebesgeschichte zu schreiben, die dieser Planet jemals gesehen hat. Gott hat seinen einzigen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt, aus Liebe zu dir. Und Gott selbst wurde Mensch. Und oh, das liebe ich an Christentum. In jeder Religion musst du dich so anstrengen, um zu Gott zu kommen. Im Christentum kommt Gott selber. Macht sich kleiner als jeder andere. Und Jesus führt ein perfektes Leben. Er lebt die gleichen Versuchungen wie du. Die gleichen Fallen, die der Teufel ihm aufstellt. Aber der Unterschied ist der, Jesus ging es nicht um sich. So wie uns. Wenn wir uns um uns selbst drehen, hat die Sünde leichtes Spiel. Jesus lebte für seinen Vater. Deswegen war ihm sowas von egal, was da vor seinen Füßen war. Er lebte zur Ehre seines Vaters. Er lebte perfekt, ohne Fehler. Und er wurde ans Kreuz von Golgatha geschlagen. Musste bluten, musste leiden und musste sterben. Um die Sünde, die dich von Gott trennt, mit in den Tod zu reißen. es nicht beim Tod blieb, sondern am dritten Tag ist Jesus auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Weißt du, dass Jesus gelebt hat und dass er gestorben ist, ist ein historischer Fakt. Also wenn du dich ein bisschen mit der Thematik beschäftigst, dann wirst du rausfinden, Jesus hat gelebt und Jesus ist gestorben. Die Frage ist er auferstanden? Das ist die große Frage. Und wenn er wirklich auferstanden ist, und auch da gibt es außerbiblische Beweise, du kannst dir auch die Frage stellen, warum 10 von seinen 12 Jüngern bereit sind, für eine Lüge zu sterben, im Märtyrertod. Er gibt keinen Sinn, wenn Jesus im Grab geblieben ist und es alles ein schlechter Witz war, dann wird daraus nicht die größte Bewegung des Planeten. Und ich bin nicht bereit dafür zu sterben. Ich will für Wahrheit leben und nicht für Lüge. Das heißt, wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann ändert es alles. Weil dann ist er wirklich der Sohn Gottes. Die Bibel sagt, wenn du mit dem Mund Jesus als Herr bekennst und mit dem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. An der Auferstehung von Jesus, da scheiden sich die Geister. Und ich möchte heute Morgen die Frage stellen, ich hoffe, dass es deutlich wurde, jeder von uns kämpft mit Sünden. Jeder von uns ist ein Sünder und Jesus ist der einzige Ausweg. Jesus ist der einzige, der unsere Herzen reinwaschen kann, der Vergebung schenken kann. Aus Gnade, nicht weil du es verdient hast, nicht weil du dich so anstrengst, sondern weil Jesus mit offenen Armen auch heute hier steht. Sagt, ich habe das für dich getan und im Glauben kannst du dich einklinken in das Erlösungswerk von Christus am Kreuz. Wenn du sagst, ich glaube und glaube im biblischen Sinne, ist kein Fürwahrhalten. Ich vermute, das war geschichtlich wirklich so. Das ist kein Glaube. Glaube bedeutet, sein Vertrauen auf eine Karte zu setzen. Alles auf Jesus. Eine Umkehr und ein Hinkehr zu Gott, an Jesus festzuhalten. Glaube bedeutet im Alten Testament, im Hebräischen wörtlich übersetzt, sich einzuklinken. Und das ist ein tolles Bild dafür, was Glauben bedeutet. Sich in das Erlösungswerk von Jesus einzuklinken. Im Römerbrief, wir sind mit Christus gekreuzigt, mit ihm begraben und mit ihm auferstanden. Die Sünde an unserem Leben ist von Jesus Christus am Kreuz bezahlt. Und du darfst Vergebung erfahren, wenn du das Ganze im Glauben annimmst. Mit dem Mund Jesus als Herr bekennst. Es geht um einen Herrschaftswechsel. Jesus, du bist mein Herr. Allein habe ich keine Chance. Aber du bist der gekreuzigte und auferstandene Sohn Gottes. Und ich werfe mein Vertrauen auf dich. Die Schuld, die mich von dir trennt, oh bitte vergib mir, mach mein Herz rein. Und ich stelle jetzt zum Schluss die Frage, und damit können wir auch die YouTube-Aufnahme stoppen, dass es mal wieder unter 40 Minuten war. Und hier drin predige ich noch weiter.